Er ist auferstanden. Halleluja. Das Grab ist leer. Wir haben Hoffnung auf Leben. Du musst vorstellen, was es für ein Schock damals war, als plötzlich die in Jerusalemer Post oder Jerusalemer Bildzeitung drin stand, die Leiche geklaut. Oder der ist weg. Er ist auferstanden. Oder dann wurden Zeugen befragt, was da alles so. Ja, du musst die Nachrichten von damals dir vorstellen, wie entsetzt die Welt war. Da gehen zwei weg und sagt, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen in Jerusalem passiert ist. Bevor ich darauf eingehe, Jesus ist auferstanden und was damit so auf sich hat, die Auferstehung, welche Konsequenzen das hat für dich und mich, dass er lebt, dass wir diese Botschaft kennen und haben, möchte ich euch einladen zuerst einmal zu den nächsten Gottesdiensten am Mittwoch über das Thema sein, warum müssen Engel das Evangelium predigen? Warum kann das nicht der Matutis, du, die anderen, die Priester, die Pfarrer, warum können es nicht die anderen, warum müssen Engel, ausgerechnet Engel, das große Evangelium predigen? Sogar in der Bibel, im letzten Buch der Offenbarung, in der Offenbarung, im letzten Buch des Neuen Testamentes, da steht, ein Engel flog durch den Himmel und predigt das ewige Evangelium. Warum muss das sein? Komm mit und hör das an oder kannst auch im Internet nachhören. Dann am Freitag wird das Thema sein, Jesus macht Tote lebendig. Ich habe euch gestern erzählt von der Höllenfahrt Jesu, das musst du hören. Das ist eine Botschaft für dich, da hast du Hoffnung für deine Familie, für dein Haus. Jesus macht Tote lebendig. Die, die schon gestorben sind, die du aufgegeben hast, die andere schon aufgegeben haben. Jesus macht Tote lebendig, was das auch alles heißt. Dann am Samstag alle Frauen, also wir haben eine ganze Menge Schwestern, alles was weiblich ist, feminin, alle sind herzlich eingeladen zum Frauenbrunch um 11 Uhr. Bringt ein bisschen was mit, Knabberzeug, Kleinigkeiten, es wird ein Buffet gemacht, die Schwestern werden frühstücken, Männer sind nicht erlaubt, dürfen nicht kommen, aber die dürfen ihre Frauen herbringen und ihre Frauen herschicken. So, Frauenbrunch um 11, das wird bis etwa 13 Uhr gehen und es wird eine gute Zeit sein. Ich möchte euch einladen und auch ein geistliches Thema wird behandeln. Viele, die Schwestern tragen hier gemeinsam alles bei. Abends, dann dürft ihr alle kommen, aber bitte verlasst mich nicht, lasst mich nicht allein sitzen. Das Thema wird sein am Samstagabend, Gott kämpft um dich. Also Jesus macht die Tote lebendig am Freitag und jetzt Gott kämpft um dich. Gott lässt dich nicht laufen, Gott gibt dich nicht auf, Gott wird dich nicht verlassen. Das ist eine gute Botschaft. Ich möchte nur gute Botschaften bringen. Natürlich, wir haben auch negative Nachrichten, aber ich pole immer die negativen Nachrichten zu positiven Nachrichten. Ich kann versuchen, mit Gottes Hilfe aus allem das Beste draus zu machen. Also Gott kämpft um dich. Dann am Sonntag, nächsten Sonntag, um 10 Uhr, was die Liebe Gottes vermag. Du glaubst gar nicht, was die Liebe Gottes vermag. Die Liebe Gottes verwandelt einen Sünder zu einem Heiligen. Was die Liebe Gottes alles vermag. Einen Verlorenen macht er da zum König. Oder was es auch immer ist, einen Bettler macht er zum reichen Mann oder reiche Frau. Gottes Liebe ist unbegrenzt und gegen die Liebe Gottes kommt nichts mehr an. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges. Kein Teufel, kein Fürst, kein Dämon, keine Krankheit, keine Not. Nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen. Was die Liebe Gottes vermag, das am Sonntag und dann am Abend, am 11. April, um 19 Uhr haben wir unsere Gemeindebibelschule. Hier wird das neue Material ausgegeben. Ich möchte euch, liebe Geschwister, bitten, liest Lukas, den Lukas durch. Denn das ist das Material, das wir als nächstes betrachten, am 11. April um 11 Uhr, die Gemeindebibelschule und so weiter. Schaut denn dann auf diese Zettel nach und liest es nach. Da sind alle Informationen und Daten drauf. Auch die Ankündigung, wir haben Ansagen, dass Philippe zu uns kommt, dass die Lynn Crow und ihr Mann zu uns kommen. Wie gesagt, das sind alles so die Informationen auch auf die Handzettel, die draußen liegen, dann die Freizeit und eine Osterbotschaft. Gott hat mir eine Osterbotschaft gegeben. Also ich bin sehr gesegnet worden. Gott hat zu mir gesagt, nimm ein Blatt Papier. Ich saß da und ich sagte, Herr, was soll ich am Sonntag predigen? Also heute Morgen. Und ich saß da und sowas ist mir noch nie passiert. saß da, Herr, ich brauche eine Botschaft, eine gute Botschaft, dass ihr Geschwister auf die Beine bringt und hilft und so weiter. Dann hat der Heilige Geist zu mir gesagt, nimm ein leeres Blatt Papier und fang an zu schreiben. Und ich nahm Papier, leeres Blatt und Bleistift und fing an zu schreiben. Und das ist das Ergebnis. Steht hinten drauf, diese Osterbotschaft, die ist so großartig, dass überall, ich habe gleich übersetzen lassen und verschickt, und Deutsch und Englisch und Französisch, und es kursiert durch die ganze Welt. Und ich habe so viel Feedback bekommen. Leute bedanken sich, sind erquickt worden, sind gestärkt worden. Einige haben das ins Internet gesetzt und ich lese dann diese Osterbotschaft selber weiter und höre weiter. Und ich bin Gott so dankbar. Und auch heute Morgen möchte ich ein Stückchen von dem, das ist natürlich nicht alles, das ist nur das Wichtigste. Ich habe euch das Wichtigste aufgeschrieben, aber ich habe noch viel mehr zu sagen. Deshalb, ihr müsst immer wieder kommen, weil ich in einmal nicht alles sagen kann. Also, das ist das, was ich sagen möchte. Nimm diese Osterbotschaft und gib es anderen Leuten weiter. Wir haben noch genug Zettel davon. Und wenn es nicht mehr reicht, ruf mich an, wir drucken es noch nach. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. So grüßen sich die Christen im Osten. Das Grab mit diesem tonnenschweren Stein war verschlossen. Eine Wache bewachte das Grab. Ihr müsst vorstellen, sowas Verrücktes. Spinner stehen auf dem Friedhof und wachen da oder lassen einen Toten bewachen, als wenn der Tote noch was könnte. Das ist sowas Verrücktes. Und trotzdem ist die Leiche weg. Dass die römische Macht, die Soldaten sind nicht in der Lage, eine Leiche zu bewachen. Plötzlich ist der Stein weggerollt und im Grab ist nichts mehr drin. Sehr peinlich für das Establishment, sehr peinlich für den Pilatus als Statthalter, peinlich für die hohen Priester, peinlich für die aufgeklärten modernen Menschen. Auch bis heute, keiner kapiert es, das Grab ist leer. Die Kreuzigung schon war peinlich und unangenehm und ein Justizmord. Aber die Auferstehung ist noch peinlicher. Verschlägt einem total die Sprache. Das Grab ist leer. Und das spricht für sich, das leere Grab. Fakten, Fakten, Fakten. Das spricht für sich. Grab ist leer. Was willst du dazu sagen? Dass die Wächter, den Toten bewachen sollten, die konnten es nicht verhindern, dass der aus dem Grab rauskommt. Und ich möchte Auferstehung und Frühling zusammen vergleichen. Weißt du, die Politiker, die Religiösen, die Philosophen, die können nicht aufhalten, dass Frühling kommt. Die können wettern, so viel sie wollen gegen den Winter, gegen den Frühling. Sie können schreiben, was sie wollen. Überall bricht der Frühling auf. Sogar auf der Straße siehst du, so Keimling kommt überall raus. Das, was vorher tot war, wo überhaupt keine Hoffnung war, plötzlich bricht die Natur auf. Und genau das ist die Auferstehung. Gottes Natur bricht auf. Gottes Reich bricht auf. Das Grab ist leer. Also, der Tod hat verloren. Der Winter hat verloren. Die Kälte hat verloren. Die Grausamkeit hat verloren. Die Herzlosigkeit hat verloren. Die Wächter bewachen und können das Grab nicht verhindern, dass es sich öffnet. Und sogar das versiegelte Grab, muss vorstellen, mit einem Siegel. Wer darf so ein Siegel aufbrechen? Und da kommt der König aller Könige raus. Die einzigen Zeugen, die eigentlich bei der Auferstehung dabei waren, das waren die Wächter. Aber die haben nicht viel mitbekommen, denn die lagen alle auf ihr Angesicht. Die lagen wie tot am Boden, als das passierte, als der Stein sich wegrollte, die lagen wie tot und rannten davon. Was mögen sich die Wächter bewacht haben oder sich gedacht haben, die Leute zu jener Zeit, das Grab ist leer? Haben wir vielleicht für das falsche Grab bewacht? Ich habe meditiert und darüber ein bisschen nachgedacht. Was haben wir denn gemacht? Vielleicht lag der Falsche drin. Wir wissen ja, die Moslems bis heute glauben sie, dass Gott Allah den Falschen kreuzigen ließ. Und also nicht Jesus von Nazareth, den Sohn Gottes. Gott hat keinen Respekt vor den Mächtigen dieser Welt. Er macht, was er will. Ihn interessiert nicht, was Pilatus oder was die hohen Priester denken. Wenn er aufstehen will, steht er auf. Das ist die Macht Gottes. Er tut, was er will. Die Osterberichte reden, wenn du so die Osterberichte liest in den Evangelien, von Furcht und Entsetzen, von Unglauben und Härte des Herzens, aber auch von unglaublicher Freude. Du denk nur an die Geschichte der Emmaus-Jünger, als sie Jesus begegnen, wie happy sie dann nach Jerusalem laufen oder wie unser Bruder Thomas auf die Knie fällt und sagt, mein Herr und mein Gott, dass es ihm die Sprache verschlägt. Also du siehst diese starken Reaktionen. Die Auferstehung war für alle unerwartet. Was Gott tut, ist immer unerwartet. Was Gott heute Morgen tut, ist unerwartet. Mach dich auf unerwartete Sachen bereit und gefasst. Es wird Unerwartetes passieren, auch bei dir. Du sollst dein Ostern heute Morgen erleben. Dein Ostern, dieses Unerwartete. Diese Reaktion damals, es gibt viele Argumente. Natürlich, die Juden haben dieses Argument verbreitet, Leichenklau. Aber das ist bis heute jüdischer Schmarrn mehr nicht, Leichenklau. Und die zahlen Geld und geben Geld aus und verschwenden Zeit und Energie für diese Lüge. Er wäre geklaut worden. 3 Tage später ist das Grab leer. Also niemand konnte es verhindern, Jesus aufstehen zu lassen. Jesus ist nicht mehr in der Gruft. Der Stein ist weg. Das Siegel ist gebrochen. Und doch ist vielleicht noch etwas im Grab. Also ich habe hier von Gott diese Tage eine Offenbarung bekommen. Weißt du, wir predigen immer, das Grab ist leer. Ich werde nachher meine Predigt wieder rufen. Bleib dabei bis zum Schluss. Vielleicht ist doch eine Verwechslung gewesen, aber ich glaube von den Berichten, was wir haben, denn die Auferstehung Jesu ist stärker bezeugt als die Existenz von Julius Caesar oder Sokrates oder sonst irgendjemand, dass Jesus gelebt und dass Jesus gestorben, dass Jesus auferstanden ist. Die Feinde Jesu kannten Jesus sehr genau. Sie haben bespitzelt, die Geheimpolizei hat ihn genau beobachtet, Monate beobachten lassen vorher, was er sagt, jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und abgewogen. Also die Feinde Jesu kannten Jesus. Und also kann schwer eine Verwechslung sein. In ganz Jerusalem war seine Identität bekannt. Nach historischen Überlieferungen ist die Auferstehung Jesu sehr gut bezeugt. In verschiedenen Berichten, und es gäbe heute nicht über 1 Milliarde Christen, Gläubige an Jesus, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Denn kein vernünftiger Mensch würde diesem Bluff glauben, wenn das nicht wahr wäre. Also, Jesus ist auferstanden. Also, es ist keine Lüge, und es ist kein Fata Morgana. Und es ist nicht ein Geist auferstanden. Jesus starb leiblich, körperlich. Jesus wurde körperlich ins Grab gelegt. Man hat ihn eingewickelt. Sie wussten ganz genau, wo er hingelegt worden ist, im Grab von Josef von Arimathea. Und jeder wusste, wo er liegt. Also es war eine bekannte Sache, denn das Grab wurde auch versiegelt. Die Politiker wussten, also die Verantwortlichen wussten, wo er liegt. Die hohen Priester wussten, wo er liegt. Es ist so wichtig, dass diese Tatsache, dass das Grab versiegelt wurde, ist eine Tatsache, dass es historisch begründet, ob sie wahrhaben wollen oder nicht. Jesus ist gestorben, ist gekreuzigt worden und er lag da. Und dann dieses merkwürdige Verhalten der Juden, dass sie dann behaupten, er wäre gestohlen worden. Das ist ein merkwürdiges Verhalten, denn da muss was dran sein. An jeder Legende, an jeder Lüge ist etwas Wahres dran. Und die Wahrheit ist, dass er auferstanden ist, dass er nicht mehr da ist. Und dann gab es so viele Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und es ist unmöglich, dass sich alle irren können. Es ist unmöglich, dass sich alle irren können. Die Jünger haben ihn lebendig gesehen. 3 Jahre lang waren sie zusammen. Sie haben doch ihren Boss gekannt, ihren Meister gekannt, ihren Lehrer gekannt. Dann haben 500 Menschen auf einmal Jesus gesehen. 1. Korinther 15 sind da die Palette der Zeugen. Paulus lässt da die Zeugen aufmarschieren. Und 1. Korinther ist einer der ältesten Briefe, also jüngsten Briefe, praktisch noch bevor die Evangelien geschrieben worden sind und so weiter. Also die Leute lebten zum großen Teil, sagt noch Paulus. 1500 Menschen sehen Jesus mit eigenen Augen auf verschiedene Art und Weise. Und ganz stark für mich ist, dass Jesus sogar seinem Bruder Jakobus, seinem leiblichen Bruder Jakobus erschienen ist. Denn der Bruder kannte seinen Bruder. Der wusste, das ist Jesus, mein Bruder. Und er ist Jakobus extra erschienen und Jakobus war später der Bischof der Gemeinde in Jerusalem. Also seine eigenen Hausangehörige, seine Hausgenossen, die kannten ihn. Und natürlich, sie glaubten nicht vorher an Jesus. Sie glaubten nicht. Aber jetzt, nachdem er erschienen ist, wussten sie, das ist unser Jesus. Und sie konnten ihn am besten identifizieren. Seitdem Jesus lebt, ist das Leben nicht mehr hoffnungslos. Amen. Haben wir Hoffnung? Hat die Geschichte einen Wendepunkt bekommen? Der Erlöser hat seinen Siegeszug angetreten, ohne die Leute zu fragen. Ohne, dass er fragt, hoher Priester, Kaiphas, kannst du mir die Genehmigung geben, dass ich predigen darf? Oder dass ich Menschen segnen darf? Jetzt durchzieht er alle Lande, fragt nicht den Römer, fragt nicht den Griechen, fragt nicht den Germanen, fragt nicht den Amerikanern, er handelt. Jesus ist heute auf dem Siegeszug, die Botschaft vom Kreuz geht weiter. Du hast gesiegt, o Galiläa. Jesus ist unüberwindbar jetzt. Jesus hätte ohne Auferstehung nicht in den Himmel gehen können. Also, und dass der Heilige Geist zu uns gekommen ist, ist ein Beweis, dass Jesus drüben angekommen ist. Also es gibt Beweise, sein Leben war nicht vergeblich, sein Leben war nicht umsonst. Jetzt ist Jesus der Fürst des Lebens, durch die Auferstehung natürlich. Jesus ist wieder Mensch geworden, durch die Auferstehung. Die Auferstehung war nötig. Nicht, dass er einfach in den Himmel fährt. Der hätte gleich vom Grab in den Himmel fahren können. Aber nein, Jesus musste wieder zurückkommen. Er musste sein Menschleib wieder anziehen. Aber verklärten Leib, verherrlichten Leib, gereinigten Leib, befreiten Leib vom Todesbanden. Er ist Mensch geworden wieder. Und seitdem existiert er als Mensch in aller Ewigkeit. Wir wissen ja, dass Jesus durch den Propheten Zacharia, dass er ja nicht wissen konnte, dass Jesus aufersteht, aber er glaubte wenigstens oder gepredigt. Und er sagt, Jesus wird, oder der Messias wird wiederkommen und seine Füße auf den Ölberg setzen und er wird seine Hände zeigen, in denen sie gestochen haben. Und was, und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben und sie werden ihn als ihren Messias wieder anerkennen. Also Jesus trägt die Wunden, die Menschlichkeit, bis heute. Er hat einen verherrlichten Leib und ist Mensch in alle Ewigkeit. Nur deshalb kann er auch dich und mich empfangen. Ein Geist, wenn er nur Geist wäre oder Gott wäre, könnte uns nicht empfangen. Er ist Mensch geworden und sagt, komm, Matthäus, komm, wie du auch immer heißt, komm her, herzlich willkommen, komm und steig herauf, wie er zu Johannes sagte auf der Insel Patmos. Ohne der leiblichen Auferstehung hätten wir keine echte Lebensgrundlage, Existenzgrundlage, würden gar nicht existieren können dürfen, wäre Jesus niemals der Todesüberwinder geworden. Er hat den Leib wieder angezogen, den er hier auf dieser Erde hatte. Er war Gott und er war Mensch. Und er hat seine Göttlichkeit behalten und seine Menschlichkeit ebenso behalten. Und genau das wirst du sein, wenn du auferstehst eines Tages. Du wirst Menschlichkeit und Göttlichkeit beides in einem haben. Er hätte sonst den Tod nicht überwinden können. Und über zwei Drittel der Geisteswelt nicht triumphieren können, wenn er nicht auferstanden wäre, wenn er nicht in die Unterwelt hinabgestiegen wäre und das Gefängnis gefangen genommen, da wo die ganzen Menschen waren, denn die Welt ging verloren, Christus geboren. Wenn Jesus nicht in die Hölle hinuntergestiegen wäre, er kam runter und hat Matthäus rausgeführt, dich rausgeführt, deine Vorfahren rausgeführt. Er hat alle Menschen herausgeholt. So, Hölle, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Also die Macht der Hölle ist gebrochen durch die Höllenfahrt Jesu. Er hat uns dort aus der Hölle, aus dem Klauen Satans befreit, aus diesem Gefängnis befreit. Der Starke ist für uns heute gebunden. Wir Christen haben ein leeres Kreuz, eine leere Hölle, einen entmachteten Teufel, der in der Hölle schmort. Der ist nur allein übrig, denn die Hölle ist für den Teufel und seinen Anhang gemacht. Nicht für dich und nicht für mich. Und nicht für uns. Ohne der leiblichen Auferstehung Jesu hätten wir kein leeres Grab. Wir könnten zwar an den Gekreuzigten glauben, aber das würde uns nicht viel nützen. Wenn du nur an den Gekreuzigten glaubst, ohne der Auferstehung Jesu, würde das nicht viel nützen. Denn du hast nicht die Bestätigung. Hat das funktioniert? Ist das Opfer angekommen? Aber die Auferstehung ist ein Beweis des Vaters im Himmel. Mein Sohn, du hast recht getan. Herzlich willkommen. Steh auf, Jesus. Die Auferstehung ist das Siegel Gottes auf Jesus. Und damit ist unsere ganze Ewigkeit, nicht nur seine, sondern auch unsere Ewigkeit besiegelt. Unsere Zukunft, unser Schicksal ist besiegelt durch die Auferstehung Jesus. Weil Jesus lebt, lebe auch ich morgen und übermorgen und solange es Zeit gibt. Unser Glaube ist besiegelt, unsere Lebensgrundlage ist besiegelt, weil Jesus lebt. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Wäre Jesus nicht auferstanden, wäre alles für die Katz. Wäre alles umsonst, wäre alles vergeblich. Die heilige Woche, also die Karwoche, wie man es nennt, von Einzug Jesu in Jerusalem bis Ostern. Die heilige Woche hat ein Happy End. Halleluja. Ein Happy End. Er lebt, er lebt, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. In Matthäus 28, Vers 5 bis 7, die Engel sagen zu den armen, verschüchterten, ängstlichen Frauen, die zitternd da auf den Friedhof gehen und salben wollen und so viel Geld noch für Salbe ausgegeben. Jesus brauchen wir nicht mehr zu salben. Glaub mir das. Wir können uns die Arbeit sparen. Aber die gehen, diese armen Seelen, gehen dorthin auf dem Friedhof und da kommt plötzlich der Heiland, der Engel und sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Matthäus 28, 5 bis 7. Fürchtet euch nicht. Ich weiß, wen ihr sucht. Ich weiß, wen ihr sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Kommt und seht, das ist der Platz, wo sie ihn hingelegt haben. Wir müssen also nach der jüdischen Sitte sehen, die Männer beerdigen, machen die Beerdigung. Frauen sind nicht dabei, die sind von Ferne, gucken zu, wo und wie alles abläuft. Es war also Männersache. Seht, wo ihr ihn hingelegt haben und geht schnell und sagt es seinen Jüngern, sagt der Engel. Er ist auferstanden von den Toten und er geht euch voraus nach Galiläa und dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Geht hin und sagt es den Brüdern. Und ich bin hierher auch gekommen im Auftrag Gottes, um euch, meinen Brüdern und Schwestern, zu sagen, er ist auferstanden. Du bist in Galiläa, in Norddeutschland, in Berlin. Und ich muss euch sagen, er ist auferstanden, Geschwister, er lebt. Er lebt. Das Grab ist aufgebrochen, das römische Siegel ist zerstört, weil Gott sein Siegel auf Jesus gedrückt hat und gesagt hat, das ist mein Sohn, auf dem ich wohlgefallen habe. Gott hat das letzte Wort, er hat das Sagen. Auch über den Tod jetzt. Er ist der Erste und er ist der Letzte und der Vollender. Das leere Grab ist nur noch eine arme, ausgebrannte Hülse, eine ausgebrannte Patrone. Da ist nichts mehr drin. Nur noch diese Hülse da. Die ihn zerstören wollten, sind jetzt selbst zerstört, liegen jetzt auf die Nase, am Boden, sind jetzt erschüttert, sind jetzt ratlos, kopflos, hilflos. Denen sind jetzt die Argumente ausgegangen. Die ihn einst zerstören wollten. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen persönlich werden. Deine Engel. Der Engel saß auf den Stein. Wer rollt uns den Stein weg? Wie geht's mit uns weiter? Was passiert als nächstes? Das ist deine Situation vielleicht heute Morgen. Ich habe keine Hilfe. Wie wird's mit meiner Gesundheit, mit meiner Arbeit und so weiter weitergehen? Wie wird's mit meinen Finanzen weitergehen? Wie wird's mit mir selber weitergehen? Dein Engel weiß, was du brauchst, was du suchst. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Ihr sucht den, der am Kreuz eins hing. Du suchst deine Antwort, du suchst deine Heilung, du suchst deine Lösung, du suchst dein Leben. Und höre auf das, was die Engel sagen. Höre auf das, was dein Herz heute Morgen sagt. Was deine innere Stimme dir heute Morgen sagt. Was die Stimme Gottes dir heute Morgen sagt, auch vielleicht in dieser Predigt. Was dir das Wort Gottes sagt. Oder die Inspiration des Heiligen Geistes. Höre auf das, was sie sagt. Und weißt du, was es? Ich weiß, was du suchst. Aber das, was du suchst, ist nicht da, wo du suchst. Das, was du suchst, ist nicht da, wo du suchst. Und ich möchte dir einfach sagen, suche nicht an falschen Plätzen. Suche Jesus nicht auf dem Friedhof. Suche Jesus nicht im Grab. Ich weiß, was du suchst. Was du gerade glaubst, dass er da sei. Und du bemühst dich krampfhaft. Ich möchte von dem Arzt oder von dem Menschen die Hilfe finden, die Antwort finden. Du wirst sie nicht finden. Das ist die Antwort von Ostern. Du suchst am falschen Platz. Der Engel sagt, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Du musst Jesus woanders suchen. Schau in das Grab hinein, es ist leer. Schau in deine Probleme hinein, du bist machtlos, hilflos. Da ist nichts mehr da. Da ist niemand mehr da, der dir helfen, der dich verstehen könnte. Da ist nur noch eine leere Hülse. Ein paar Klamotten liegen da drin, weiter nichts. Ein paar Lumpen. Schau, das Grab ist leer. Seht, da lag er. Überzeug dich von Fakten. Weißt du, der Friedhof wird dich enttäuschen. Die Menschen werden dich enttäuschen. Die Kirche wird dich enttäuschen. Die Politik wird dich enttäuschen. Schaut, da ist das. Guck, das Siegel. Ihr könnt noch sehen, wie es zerrissen worden ist oder durchschnitten worden ist, dieses Siegel. Und dieser Stein weggerollt von dieser Grabestür, er ist nicht da oder nicht mehr da. Er hat sich all dem entzogen. Jesus ist woanders zu suchen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Denkt darüber nach. Was sucht ihr da bei den Hoffnungslosen, bei den Verzweifelten, die selbst keinen Rat wissen, die selbst in Panik sitzen und selbst am Ende mit ihrem Latein sind? Das alles wollte ihn nicht mehr halten. Der Tod konnte Jesus nicht mehr halten. Deshalb, die Institutionen konnten und können Jesus nicht halten. Der Friedhof wollte Jesus nicht mehr halten. Jesus, was hast du hier zu suchen? Der Teufel, die Hölle wollte Jesus nicht mehr halten. Jesus, was suchst du hier? Der Heilige, der von keiner Sünde weiß, was sucht das Licht bei der Finsternis? Was sucht er denn lebendig bei den Toten? Weißt du, Jesus kam in die Unterwelt, er hat nicht viel gemacht. Er kam strahlend, leuchtend, hell. Er ist das Licht der Welt, die Hoffnung dieser Welt. Er kam in die dunkelste Finsternis hinein, in dieses Verderben. Und plötzlich erstrahlt die Hölle zum Lichterglanz. Plötzlich ist Weihnachten in der Hölle. Plötzlich strahlt alles in dieser düsteren, depressiven, resignierten Welt. Jesus, der Messias, kommt. Und er nimmt das Gefängnis gefangen. Die alle konnten Jesus nicht halten oder wollten auch nicht halten. Weißt du, die Kirchen können Jesus nicht halten, sondern schon in der ersten Gemeinde Ephesus, da sitzt Jesus vor der Tür. Jesus ist nicht in der Gemeinde, er ist draußen vor der Tür. Er geht nach Galiläa. Er ist nicht mehr in der Politik. Politik kann mit Jesus nicht mehr viel anfangen. Was soll ich mit Jesus tun? Jesus, was soll ich mit dir tun? Fragt der Pilatus, was soll ich mit dir machen? Jesus muss sich eine andere Bleibe suchen. Jesus sucht eine andere Bleibe. Er ist nicht hier. Er ist nicht da, wo du glaubst, dass er ist. Er ist nicht hier. Er geht seinen Jüngern voraus nach Galiläa, in diese schöne, grüne Landschaft am See Genezareth. Da, wo sie herkommen, nach Galiläa. Da, wo sie einst gelebt haben. Da, wo sie aufgewachsen sind, wo sie ihre Kindheit verbrachten. Da, wo sie fröhliche Jugendzeit verbracht haben, wo sie geflirtet und gefeiert und geheiratet und gelebt und geliebt haben, geht wieder zurück. Er geht voraus nach Galiläa, da wo ihr Arbeitsplatz, wo ihre Fischernetze noch hängen. Geht, er ist vorausgegangen nach Galiläa, da wo ihre Freunde waren, wo ihr Zuhause, wo ihr Alltag war. Er geht voraus. Jesus geht dir voraus in deinem Alltag, in deine Kindheit, in deinen Freundeskreis, in dein Zuhause, in deine alte Heimat, Galiläa, diese hügelige, schöne Landschaft, nicht die steilen Berge und diese karge Gegend, nein. Der Auferstandene geht voraus, da wo sich dein Leben abgespielt hat. Er geht dir voraus in dein Ländle, in deine Lebensbereiche, dort geht er voraus. Jesus ist nicht mehr hier im Grab, er will zu uns kommen und bei uns wohnen. Der allmächtige Gott will bei dir einziehen. Du sagst ja, ich habe nur 3 Zimmer. Das ist egal. Er will auch in einer Kammer, er ist zufrieden. Er will zu dir einziehen. Dort im Grab hat er nichts zu tun. Da liegt er in leichten Tüchern gewickelt, fest angebunden wie eine Mumie. Dort nützt er niemand. Im Grab ist für ihn stinklangweilig. Was soll er machen im Grab? Er hat im Grab nicht ausgehalten. Nicht, dass das Grab ihn nicht ausgehalten hat, er hat im Grab nicht ausgehalten, in Leichentücher dort zu liegen und eingepackt, wie eine Mumie. Dort war es ihm zu eng. Jesus will zu dir nach Galiläa kommen. Galiläa heißt übersetzt Kreis, Zirkel. Er will in deinen Lebenskreis, deinen Lebensbereich hineinkommen, in deine Region. Er will dort dir dienen. Er geht euch voraus nach Galiläa. Leute, macht nichts draus, er ist nicht hier, er ist auferstanden und er geht euch nach Galiläa voraus. Er will dort dir behilflich sein, er will dort dich aufmuntern, dir Trost bringen, dir Fisch und Brot bringen, was es auch immer heißt. Weißt du, als sie dort ankamen am See Tiberias, da war schon Fisch und Brot auf den Kohlen gelegt. Heiland, wie hast du die gefangen? Heiland, wie hast du die gebraten? Wo hast du das Feuer her? Wo hast du das Holz her? Da lag schon alles bereit, die Jünger mussten nur kommen und sich schmecken lassen. Und die Bibel sagt, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Er geht euch voraus nach Galiläa. Er ist auferstanden. Dagegen konnte und kann niemand was tun oder niemand was vorbringen. Er ist vorausgegangen, das kann ihn auch niemand verhindern, dass er gerade jetzt zu dir heute kommt und vor deiner Haustür steht und klopft an. Was tut es? Du kriegst Besuch. Der König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist dort und erwartet dich schon eigentlich. Ob du es willst oder nicht, glaubst oder nicht. Das ist eine Tatsache. Du bist eigentlich der Tatsache ausgeliefert. Er ist dir vorausgegangen in deinem Alltag. Das ist dein Galiläa, dein Kreis. So dein Horizont. Das, was du bist und nicht bist. Und er bleibt bei dir. Ihm bleibt nichts anderes übrig. Er hat keine andere Bleibe als bei dir. Zachäus, ich muss heute in dein Haus einkehren. Das ist die Situation. Du Gauner, du Lump, du Frommer, du Heiliger oder Scheinheiliger, ich muss zu dir einziehen. Und dann heißt es, in diesem Hause ist Heil widerfahren. Der Heiland kommt, setzt sich an den Tisch und alles andere, ich sage euch, regelt sich von selbst. Alles andere, das du nicht kennst und nicht im Griff hast oder vermasselt hast, alles regelt sich von selbst. Ich muss zu dir nur kommen. Und du siehst dann, wie fleißig der Zachäus plötzlich ist, wie alles so funktioniert, wie er sein Leben ordnet. Und das ist das Geheimnis vom Grab. Das Grab ist leer. Diese Leinentücher, als Petrus das reinschaute, trifft ihn der Schlag. Jesus hat nicht fluchtartig das Grab verlassen. Er hat alles schön sauber, oder die Engel, oder der Geist Gottes, oder was es auch immer war, die Diener Gottes, sie haben schön ordentlich die Tücher zusammengelegt und das andere extra gelegt wieder. Gott ordne deine Vergangenheit. Gott ordne deine Leinentücher. Als Jesus zum Zachäus kam, da wurde sein Haus plötzlich geordnet. Der war erstaunt, verblüfft, wie das alles so geht. Plötzlich, so ich jemand betrogen habe, so ich jemand das und so ich jemand da und so ich jemand so. Und wir haben auch hier ein Zeugnis gehört, Mutter und Tochter wird zusammengebracht, Vater und Sohn wird zusammengebracht, Nachbarn werden zusammengebracht. Das macht alles der Heiland. Der ordnet, schön säuberlich. Die eine Art von Tücher liegen da und die andere da. Das ist alles getrennt und da, wo sie hingehört und wie es hingehört, das ist alles sauber verarbeitet. Deine Geschichte wird durch Jesus verarbeitet. Sobald er in dein Leben einzieht, wird deine Lebensgeschichte verarbeitet. Das ist Ostern. Praktisch das Grab ist leer und deine Tücher liegen. Das, was dich so gefangen hielt, die liegen sauber verarbeitet. Das eine da und das eine dort. Getrennt voneinander. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Jesus weiß genau, wer was mit was zu tun hat. Da ist eine große Wahrheit drin. Könnte ich noch stundenlang meditieren und nachdenken. Ich träume immer von einer Zeit, dass ich mal alt werde. Sehr alt werde und nicht mehr predige und nichts mehr mache. Dann sitze ich auf einem Stein und ich denke, was ist der Sinn des Lebens? Herr, was sind die Geheimnisse des Lebens? Hilf mir, die Geheimnisse zu entdecken. Denn bei mir passiert jedes Mal, sobald ich über eine Bibelstelle anfange nachzudenken, ich kann nicht mehr aufhören. Da geht's ins Endlose. Es geht ins Endlose. Weil da ist so viel. Zum einen kommt das andere und habe ich gesagt, Herr, hör doch lieber auf, ich mache jetzt Punkt hier. Das merke ich jetzt auch in der Vorbereitung für die Internetbibelschule oder für die Gemeindebibelschule. Ja, weißt du fangst irgendwo an und da könntest endlos weitermachen bis Ultimo. Er ist auferstanden. Dir bleibt nichts anderes übrig, als jetzt Punkt zu machen, Leinentücher da und das andere Tuch da, das Kopftuch da. Gott selbst hat das alles besiegelt und vollendet und selber gemacht. Weißt du, die Auferstehung hat kein Mensch gewirkt. Weder Maria, noch irgendeiner der Apostel, noch irgendein Priester. Er ist selbst auferstanden. Und derselbe Geist, der Jesus auferweckt hat, wird auch unser Leben lebendig machen. Die Auferstehung Jesu ist das göttliche Siegel. Und es ist so wichtig, dass dieses Siegel passierte. Diese Graböffnung passiert, dass dieses Siegel gebrochen wurde. Das Grab musste versiegelt werden, damit Gott sein Siegel draufdrückt und nicht der Pilatus oder der römische Kaiser. Gott will sein Siegel draufdrücken. Und zwar der Siegel auf das Zeugnis der Propheten. Die haben geweissagt, Jahrhunderte voraus, Jahrtausende voraus. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre alles, was sie geweissagt haben, alles nur Schwindel. Aber die Wahrheit der Propheten wird bestätigt, was sie geweissagt haben. Jesaja, Jahrhunderte vorher, von diesem Gottesknecht. Das Selbstzeugnis Jesu ist besiegelt worden, was er gesagt hat. Dass seine Lehre wahr ist. Dass er echt Messias und echt Heiland und echt Herr der Welt war. Das Zeugnis der Apostel ist besiegelt worden durch die Auferstehung. Wir wären die größten Betrüger, schreibt Paulus, wenn er nicht auferstanden wäre. Und das Siegel für unsere Auferstehung, weil Jesus auferstand, stehe ich auch auf. Das ist meine Garantie. Meine ewige Garantie. Ich werde auferstehen, genauso wie Jesus auferstand. Nicht anders, nicht schlechter und nicht besser. Dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Grab holte, wird auch mich rausholen. Darum haben die Apostel auch so stark betont, die Auferstehung. Und deshalb ist die Auferstehung so stark verbürgt in den Evangelien, in den Predigten. Er ist auferstanden. Und Petrus sagt also vor den Juden am Pfingsttage, und das hätte jeder noch nachprüfen können und ihn das Lügen strafen. Er sagt, den habt ihr gekreuzigt, aber Gott hat den auferweckt. Und jetzt hätte der hohe Priester Kaiphas aufstehen können und sagen, Petrus, nimm deinen Mund nicht voll, wir haben die Leiche. Er ist nicht auferstanden. Aber da war kein Kaiphas und da war kein Hananias oder wie sie auch alle geheißen mögen. Die waren gar nicht da. Die waren baff. Er ist auferstanden und wir sind dessen Zeugen. Also, und das waren nur ein paar Wochen, Monate nach der Kreuzigung. Stunden vielleicht. Tage. Weißt du, und da steht Petrus und die Elf schon als Zeugen und dann diese Hunderte, die Jesus gesehen haben in den 40 Tagen, als er hier oft noch unter ihnen wandelte. Die hätten alle, die, ja, wir haben es ihn gesehen, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Also die konnten nichts mehr sagen, denen sind die Argumente ausgegangen. Jetzt können sie weiter noch ein paar Kriegsknechte finanzieren und bezahlen, was sie wollen. Seine Auferstehung ist so gut dokumentiert und so bewiesen, so viele Zeugen, die stehen da, die standen da, Spalier. Petrus verkündigt und den hat Gott auferweckt. Darum ist es, dass die Apostel so stark auf die Auferstehung hingewiesen haben. Es gab noch Augenzeugen. In 1. Korinther 15, Vers 6, Paulus sagt, es gibt noch Augenzeugen, die leben. Also wenn jemand gehört hat, irgendwo in Spanien oder in Rom oder in Kappadokien oder in Babylon, wenn er gehört hat, Jesus ist auferstanden, der hätte einen Esel nehmen können, ein Schiff nehmen können, ein paar Stunden und Tage wäre er dort gewesen und hätte in der Gemeinde dort befragen können, ist Jesus wirklich auferstanden? Wer kennt Jesus? Oder wer ist dem Auferstanden begegnet? Und da wären noch Zeugen da, von diesen 500 oder auch den anderen. Es gibt vier Hauptbeweise der Auferstehung. Nach dem, was in 1. Korinther 15 steht, vier Hauptbeweise, damit du ganz fest glaubst. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Ostern, heute wird so viel Quatsch erzählt, auch im Fernsehen von Bischöfen, Priestern und was weiß ich, Pfaffen und Pfarrern und Pastoren. Er ist im Geist auferstanden. Oder was weiß ich, er ist gar nicht richtig gekreuzigt, er ist gar nicht dafür gekreuzigt, wofür er gekreuzigt wurde. Weißt du, so viel Schwindel. Deshalb, ich möchte, dass die Auferstehung dein Überzeugung ist. Nicht, weil Matthäus es predigt, sondern ich habe es selbst erlebt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß hundertprozentig, und ich habe mit meinen Augen, mit meinem Geist gesehen. Paulus sagt mir, dass Christus als eine vorzeitige Geburt oder missratene Geburt erschienen. Mir ist Christus erschienen. Und wir haben so viele Zeugen. Es gibt also vier Hauptbeweise auf jeden Fall, außer deine Überzeugung. Außer deine. Und wenn sie deine nicht aufnehmen, aber es gibt vier andere. Zuerst einmal den Erfahrungsbeweis. Dann gibt es, dass man selbst dadurch gerettet wurde, durch deine Sündenvergebung. Das ist also erstmal in diesem Bereich hier. Dass man sich selbst verändert. Du siehst plötzlich, ich bin ein anderer Mensch geworden. Du hast deine eigene Auferstehung erlebt. Das ist also ein Beweis. Also ich muss nicht mehr fluchen, ich muss nicht mehr rauchen, ich muss nicht mehr schimpfen, ich muss nicht mehr saufen, ich muss nicht mehr fressen, ich muss das nicht mehr. Ich brauche das halt. Also das ist irgendwie von mir abgefallen. Wenn der Geist Gottes in dir aufsteigt, fällt das Alte von selbst, die alten Lumpen von selbst ab. Das eine kommt dahin und das andere kommt da zum Müll. Und es liegt dort. Dann gibt es den Schriftbeweis, 1. Korinther 15, Vers 3. Jesus ist nach der Schrift gestorben und er ist nach der Schrift auferstanden. Nach der Schrift. Hier, 500, 600, 1000 Jahre vor Christus wurde das prophezeit. Nach der Schrift. Er ist nach der Schrift auferstanden. Wenn das andere stimmt, stimmt auch die Auferstehung. Wenn die anderen Prophetien über Jesus stimmen, und im nächsten Kurs, im Lukas-Evangelium, habe ich mir einfach die Mühe gemacht, ich habe mich wieder verloren, habe ich über eine Seite nur erfüllte Prophetien in der Bibel über Jesus, die sich nur über Jesus erfüllt haben. Was die Schrift sagt, das hat sich erfüllt über Jesus, und die Auferstehung war eines davon. Wenn alle anderen Prophezeiungen zutrafen, dann trifft auch diese Prophezeiung, dass er nach der Schrift auferstehen muss. Dann der Zeugnis des Beweises. 1500 Menschen haben das gesehen, bei verschiedenen Anlässen. Und dann Fakten, Fakten, Fakten. Das ist, was zählt. Fakten, Fakten, Fakten. Lies 1. Korinther 5, Vers 5 bis 12. So viele haben gesehen. Ein weiterer Beweis, die heilsgeschichtliche Notwendigkeit. Es ist wichtig für unseren Glauben, für unser Heil, für unsere Erlösung, für die Kraftwirkung des Glaubens. 1. Korinther 15, Vers 13. Ist Christus nicht auferstanden? Ist Christus nicht auferstanden? So ist unsere Predigt vergeblich. Ich kann nach Hause gehen. Ist Christus nicht auferstanden? Dein Glaube, pack ein, lass es laufen. Ist er nicht auferstanden? Dann ist euer Glaube eitel. So sind auch all die, die in Christus entschlafen sind und beerdigt worden sind und so weiter, verloren. So sind wir die elendsten Menschen überhaupt. Das ist also heilsgeschichtlicher Beweis. Das Kreuz und Auferstehung, beides gehört zusammen. Der Gekreuzigte starb, um aufzustehen. Und der Auferstandene ist der ewige Gekreuzigte, der Auferstandene. Die leibliche Auferstehung Jesu ist Rückkehr des Erlösers in die Menschennatur. die Verewigung des Menschen. Er musste auferstehen, damit die Menschheit ein Existenzrecht hat. Ist die Verewigung des Menschen in verklärter und verherrlichter Form. Und jetzt kann Jesus sagen, Kinder, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Ich bin alle Tage bei euch. Und mir ist gegeben alle Gewalt. Hier im Himmel, hier auf Erden und hier unter der Erde. Mir ist gegeben alle Gewalt. Er ist auferstanden, die zweite Person der Gottheit. Der zeitlich und räumliche Jesus ist durch die Auferstehung in die Ewigkeit eingegangen, mit der Menschlichkeit. Und wir werden auch mit ihm leben eines Tages. Eigentlich leben wir schon bereits. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Eigentlich, das, was ich hier predige, ist schon alles Vergangenheit. Weißt du, wenn jetzt heißt es, der Planet oder dieser Stern oder die Galaxie ist so und so viel Lichtjahre weg. Weißt du, das Licht hat dort vor 5000 Jahren aufgeleuchtet, ist erst bei uns angekommen. Und genauso das Evangelium, das ist vor 2000 Jahren passiert, ist 2000 Lichtjahre von uns entfernt. Und jetzt endlich ist man angekommen, endlich kannst du glauben, aha, er ist tatsächlich auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Jetzt endlich kapieren. So musst du sehen, diese Dimension außerhalb von Raum und Zeit. Vor Christus war alles dunkel, schwarz, ohne Ausweg, ohne Hoffnung. Ihr wart auch eins ohne Gott und ohne Hoffnung. Enttäuschung und Zerbrochenheit ist jetzt zu Ende. Jetzt musst du nicht mehr heulen. Oh, bei mir ist alles vorbei, alles verloren. Auferstehung ist neues Leben, neuer Sieg. Frühling! Er sprießt. Durch die Auferstehung wird nun endlich die Menschheit wahrhaftig, die gesamte Menschheit fortgesetzt, geht weiter, hört nicht auf. Denn derselbe Jesus, der auferstanden ist, der macht jetzt uns lebendig. Jesus ist nicht fertig, er macht jetzt dich lebendig. Leben ist ansteckend. Leben ist so ansteckend, Leute. Leben ist so ansteckend. Das Leben ist besiegelt und bestätigt. Die Auferstehung ist ein fester Bestandteil der Schöpfung. In der Bibel heißt es, das Menschenleben ist gleich Gras. Das lesen wir, denken nichts dabei. Das Menschenleben ist gleich Gras. Weißt du, Gras wird abgesägt. Wo hast du vor ein paar Wochen noch Gras gesehen? Da war kahle Erde, nackte Erde. Aber die Wurzeln sind da. Und plötzlich kommt Frühling, die ersten Sonnenstrahlen und aus dieser kahlen, abgeschnittenen, aus der kahlen Erde, diese abgeschnittenen Wurzeln, das Leben des Menschen ist wie Gras verdorrt. Denkst also, ist alles vorbei. Und plötzlich, der schöne grüne Rasen. Und plötzlich grünt alles. Weil die Wurzeln, die sind da. Deine Wurzeln bleiben. Deine Wurzeln sind unzerstörbar. Deine Wurzeln, die hat Gott in der Hand. Deine Wurzeln werden auferweckt wieder. Kommt Frühling. Wie das funktioniert, frag mich nicht. Geh in Biologieunterricht oder Geologieunterricht. Dort kannst du vielleicht lernen. Aber das ist so eine Kraft. Und das, du erlebst es. Regelrecht, es sprießt überall. Es grünt überall. Es ist ein fester Bestandteil unserer Wirklichkeit in der Natur. Und wie viel mehr heute im geistlichen Leben. Durch seine Auferstehung hat er den Tod und die Mächte und Gewalten besiegt, ein für allemal. Und wir identifizieren uns jetzt mit Jesus. Unsere Auferstehung ist nur möglich in der Grundlage der Auferstehung Jesu. In 1. Korinther 15, 20, er ist der Erstling. Und jemand muss mal der Erste sein. Und er ist der Vorkämpfer, der Vorläufer, der Anfänger. Und sein Triumph über Tod garantiert meine Auferweckung. Sein Triumph über den Tod garantiert meinen Herrlichkeitsleib. So wie Jesus war, werde ich auch sein. Das ist unsere Zukunft, weil Jesus lebt. Weil Jesus auferstanden ist, werden alle Menschen in ihm auferstehen. Er ist der zweite Adam. Ich möchte hier vielleicht deine Theologie ein bisschen durcheinander bringen. Weißt du, wenn du die Bibel aufmerksam und ehrlich und aufrichtig studierst und nicht nur mit dem Vordenken und Vorzeichen von Pharisäer, Pietisten oder irgendwelche andere Frömmler, das Wort ist im Geist gegeben und kann nur im Geist verstanden werden. Das Wort ist im Geist gegeben und deshalb ist es wichtig, dass du vergisst, was du bisher im Religionsunterricht oder Konfirmandenunterricht oder wo gelernt hast oder vielleicht in mancher Gemeinde vielleicht gehört hast als Predigt. Vergiss es. Das, was der Geist Gottes schafft, ist Leben. Und Jesus ist der zweite Adam. Und lies mal, was in der Bibel drin steht. 1. Korinther 15 und so weiter. Wie durch einen Menschen der Tod in diese Welt kam, So kam auch durch einen die Auferstehung der Toten. So wie alle Menschen durch Adam zum Tod verdammt sind, so sind jetzt alle durch Christus zum Leben verdammt. Verdammt. Ich möchte das Wort verdammt, so wie bei der einen Seite das Wort verdammt gilt, als Sünder zu sterben, so sind wir durch die Auferstehung Jesu, durch den zweiten Adam, zum Leben verdammt. Du wirst zum Leben, für die Ewigkeit verdammt. Und zwar im positiven Sinne. Und wir werden durch Christus alle lebendig. Also für mich ist das Wort alle werden lebendig durch Christus. Nicht nur Einzelne, nicht nur so besonders Heilige, Pastoren oder Gesegnete oder Gesalbte. Nein, alle werden durch Christus lebendig werden. Gestern schrieb mir aus Malaysia jemand einen Brief oder E-Mail und hat meine Homepage gelesen, ist gesegnet anscheinend worden und so, ist mir egal. Dann schreibt mir dieser Bruder, denke ich, dass er ein Bruder ist: Pastor, du hast so eine prophetische Gabe. Wann findet die Entrückung statt? Hast du da ein prophetisches Wort? Vor der Trübsal oder nach der Trübsal? Und ich habe mich gleich hingesetzt. Ja, ich habe ein prophetisches Wort. Wir werden alle auferstehen, aber erst, wenn wir gestorben sind. Aber hör mal, was der Geist inspirierte mich plötzlich, diesem Bruder zu schreiben. Sogar selbst die zwei Zeugen, die entrückt worden sind und nicht gestorben sind, die müssen wieder auf die Erde kommen, um zu sterben. Weil allen Menschen ist Gesetz zu sterben. So wie alle Menschen verdammt sind zum Sterben, so werden sie auch alle auferstehen. Aber, und dann schrieb ich, wo und wie und warum man stirbt, ist dann eigentlich egal. Ob man vor der Trübsalzeit stirbt oder nach der Trübsalzeit stirbt, das spielt keine Rolle. Übrigens, wir müssen alle sterben, bevor wir sterben. Also das waren die Gedanken, die ich so schnell impulsiv für den Bruder bekommen habe. Auch die Entrückung ist eine Form des Sterbens. Also ich möchte nicht sterben durch die Entrückung. Plötzlich bin ich weg. Aber wenn ich so langsam sterbe, weißt du, da kann ich mich vorbereiten, kann ich Ade sagen, Geschwister, kann ich mich verabschieden von den Leuten. Aber Entrückung ist so plötzlich, in einem Augenzwinkern, da kannst du nicht mal tief Luft holen. Und deshalb, also hast du ein prophetisches Wort. Das war jetzt mal ein prophetisches Wort. Unsere Zukunft ist ohne die Auferstehung Jesu nicht denkbar. In der Bibel heißt neuer Himmel und neue Erde, das schafft der Herr. Das ist nicht denkbar ohne Sterben und Auferstehung. Ohne die Auferstehung gäbe es keinen Frühling, so wie wir haben es. Wenn Jesus, das ist nicht denkbar. Auferstehung ist im Frühling symbolisiert. Der ganze Kosmos ist auf die Auferstehung angelegt. Nichts vergeht zu nichts, nur Dumme und Blöde können solche dumme Gedanken sagen, mit dem Tod ist alles zu Ende. Nein, mit dem Tod fängt alles an. Da fängt erst die ganze Sache richtig an. Ist nicht zu Ende. Die Welt geht weiter. Und hat wieder einen neuen Anfang. Es ist ein neuer Frühling da. Das ist ein ewiges Gesetz Gottes. Nur ein paar verblöde Philosophen versuchen, das zu verändern. Ein paar Grabwächter versuchen, das noch irgendwie zu halten. Oder ein paar Juden, die verhindern wollen, dass er nicht auferstanden ist. Aber die zahlen sich dusselig und werden bald pleite. Hoffentlich. Jesus ist auferstanden. Das ändert nichts an den Lügen, die verbreitet werden. Oder er wäre nach Indien gegangen. Oder wo auch immer, vielleicht nach Germanien, in die Schweiz. Das ist mir vollkommen egal. Aber er ist bei mir angekommen. Er lebt in meinem Herzen. Halleluja. Oh, lass doch die Leute schwätzen, was die wollen. Und schreiben, was die wollen. Gott interessiert sich an diesem Geschwafel und Geschwätz nicht. Petrus predigt vor den Juden, er ist auferstanden. Und sie widersprechen ihm nicht. Das Grab ist leer. Das ist ein Fakt. Das bleibt. Man kann höchstens noch bedrohen. Bitte sagt es niemand, dass er auferstanden ist. Man kann einen bedrohen, aber man kann es das nicht aus der Welt schaffen. Man kann noch Soldaten, Wächter bestechen, aber sie können nicht totschweigen. Sie können nicht verhindern, dass Jesus lebt. Niemand kann es verhindern. Auch die Kommunisten nicht. Gott ist tot. Was haben die an Geld ausgegeben, die Dummköpfe? Was haben die mobil gemacht alles? Verstehst du, wenn Gott tot ist, muss ich nicht beweisen, dass er tot ist und muss nicht eine ganze Armee mobil machen und Philosophen und Schulen und Leute trainieren. Gott ist tot. Nein, er lebt. Und er freut sich bester Gesundheit. Jesus ist auferstanden. Das ist eine Katastrophe für damals, für die hohen Priester gewesen. Ihr Untergang, ihr Bankrotterklärung. Das war für sie Verderben. Und das Verderben des Teufels. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Es ist genauso, wie der Winter vorbei ist. So ist auch der Tod, die ganze Verdammnis, die ganzen Flüche, die ganze Macht der Dämonen. Und jetzt das Einzige, was wir tun sollen, ist einen dicken Prügel zu nehmen und die Dämonen vertreiben. Ihr sollt Dämonen vertreiben. Wir sollen die Dunkelheit vertreiben. Da ein Licht anzünden, dort ein Licht anzünden und dort ein Licht anzünden. Und plötzlich ist Licht auch in der Finsternis, in deiner Finsternis. Einfach die Verheißung Gottes auf den Leuchter stellen und schon ist die Welt anders. Ostern ist kein jüdisches Fest, ist auch kein heidnisches Fest. Ostern ist ein christliches Fest für mich. Ein christliches Fest, ein Fest der gesamten Menschheit, eine Gabe Gottes, ein Geschenk vom Himmel, der Heiland lebt. Er ist nicht hier. Was sucht ihr bei den Toten? Was sucht ihr bei der Religion? Mit Ostern fängt ein neues Zeitalter an. Ein neues Denken. Da ist das Heidentum beendet, da ist das Judentum beendet. Mit Ostern können all diese Philosophien und Religionen abdanken. Seitdem haben die Juden nichts mehr zu sagen und auch die Heiden nichts mehr. Jetzt hat der Heiland was zu sagen. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Auch, wir haben plötzlich Hoffnung, wir sehen plötzlich das Leben des Landes vor uns offen. Die Heiden sind erfüllt von der Freude. Ja, auch wir dürfen teilhaben an das Heil Gottes, am Leben Gottes. Seine Auferstehung ist die Erfüllung der Hoffnung der gesamten Menschheit. Darauf haben sie gewartet, dass einer kommt nach Adam, ein anderer Adam, ein vollkommener. Unsere Erlösung ist mit Ostern besiegelt. Nicht wir haben uns erlöst, sondern er ist aus dem Grab rausgekommen und er hat dem Tod die Macht genommen. Ich lebe. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Und Paulus schreibt, Hölle, du hast ausgedient. Hölle, du hast keine Macht, Tod, du hast keine Macht mehr über mir. Und ich fürchte mich vor dir auch nicht mehr. Denn die Christen, die an Jesus glauben, haben nichts mehr zu befürchten. Die haben einen lebendigen Heiland. Und Bruder und Schwester, du musst dich nicht mehr fürchten vor den Problemen. Du musst nicht mehr fürchten von dem, was der Teufel dir erzählt. Oder noch so irgendwo so alt den Wisch Papier bringt und sagt, guck mal, das und das. Nein, du kannst sagen, ich habe einen lebendigen Heiland. Der hat das Sagen. Da das letzte Wort. Ich war tot und ich bin lebendig. Sie haben keine Macht mehr an uns. Die Hölle ist entrechtet, entmachtet, wirkungslos, ausgedient. Was wollen Sie? Natürlich, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir 2000 Jahre lang belogen worden, oder fast. Und hätten 2000 Jahre Lug und Trug hinter uns. Und 2000 Jahre lang wären Menschen auf falsche Hoffnungen gesetzt worden. Wenn das nicht wahr wäre. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat unsere Verkündigung weder Sinn noch Wert noch sonst was. Und wir werden als falsche Zeugen entlarvt, sagt Paulus. Die Theorie, die Auferstehung bestreiten, oder die Menschen, die Auferstehung leugnen und nicht wahrhaben wollen, die verlangen Glauben, Fakten, Fakten, Fakten. Das verlangt mehr Glauben. Guck mal, wenn du das leere Grab siehst, die haben ihn gestohlen. Wenn du dann das Zeugnis der Gläubigen hörst, der aus all den Jahrhunderten, mir ist Jesus begegnet, mir ist Jesus erschienen, ich habe Jesus erlebt, bin Kind Gottes geworden durch Jesus, ich habe ewiges Leben und mein Heiland kommt und holt mich ab. Da sind die Zeugen da. Das wäre alles Lug und Trug, wenn das nicht wahr wäre. Es braucht mehr Glauben, die Auferstehung zu leugnen, als die Auferstehung zu verstehen und zu akzeptieren. Du brauchst mehr Glauben, zu sagen, er ist nicht auferstanden. Dann musst du nämlich alle Argumente bringen, um zu beweisen, dass er nicht auferstanden ist. Wenn du so drüber nachdenkst, weißt du, in 40 Tagen 500 Menschen haben das gesehen, den Auferstanden gleichzeitig. Paulus hat es erlebt. Immer wieder, wo er hinkam und predigte, er hat das Evangelium bezeugt und Menschen wurden überzeugt. Jesus lebt. Er ist derselbe. Jeder hätte 56 nach Christus nach Palästina gehen können und sich selbst überzeugen, ob das wahr ist oder nicht wahr ist, was da passiert ist. Jesus lebt. Weißt du, die Urkunden, die wir haben, dass Jesus lebt, ist für mich vertrauenswürdig. Und selbst Zweifler, die sich dran gemacht haben, um zu beweisen, dass Jesus nicht auferstanden ist, die sind selber zum Glauben gekommen, indem sie anfingen, die Akten zu wälzen, die Unterlagen zu wälzen, die Dokumente zu wälzen, die Fakten aufzuzählen. ist Jesus auferstanden oder nicht? Und die sind während des Studiums überzeugt werden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und die sind die eifrigsten Verfechter des Glaubens geworden. Ich denke nur, Apostel Paulus war auch so einer. Das Grab war leer. Wenn Christus nicht von den Toten auferstanden war, dann hat ihn irgendjemand fortgebracht. Also ich möchte auch dir helfen zu verstehen. Also diese kritischen Gedanken habe ich alle gedacht. Also wenn er nicht auferstanden ist, dann muss ihn irgendjemand gestohlen haben. Also wer kann es gewesen sein? Gut, dass du nachfragst und nachdenkst. Für mich sind drei Gruppen in Frage gekommen. Entweder die Römer, die Juden oder die Jünger. Also, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, muss ihn irgendjemand gestohlen haben, versteckt haben oder irgendeinen Bluff oder Unfug getrieben haben. Die Römer haben keinen Grund gehabt dazu. Die wollten nur Ruhe in ihren Provinzen, weiter nichts. Ein gestohlener Leichnam von Jesus wäre denen nur Zeitverschwendung gewesen. Schon allein das Grab zu bewachen war das Unfug. Aber um des lieben Friedens willen haben die es gemacht. Für die Juden wäre das Gerücht von einer Auferstehung das Letzte gewesen, was sie sich gewünscht hätten. Die haben sogar Geld bezahlt, damit das ja nicht hochkommt, dieses Gerücht. Sie haben ja extra Wache verlangt, damit es keine Missverständnisse gibt. Also, die Juden waren es auch nicht. Dann bleiben nur noch die Jünger übrig für mich. Für den Leichenklau Jesu, das könnten die gewesen sein. Also das war in meiner Philosophie, was ich nachdachte. Irgendjemand, wenn es tatsächlich wahr ist, wenn er nicht auferstanden ist und die Leiche geklaut worden wäre, die Juden, die Jünger. Aber das wäre doch fatal. Weißt du, jemand, der selbst so eingeschüchtert ist, aus Angst verstecken sie sich hinter die verschlossenen Türen, dass sie etwas vertuschen und dann in die Welt setzen. Er wäre auferstanden, wir haben es gesehen. Petrus, hast du ihn gesehen? Ja, ja, hast du ihn gesehen? So eine Lüge zu verbreiten. Weißt du, schon allein, dass fast alle diese Apostel, die das gesehen haben oder bezeugt haben, Jesus ist auferstanden, sind alles als Märtyrer gestorben. Also nur Idioten würden ihr Leben für eine Lüge opfern, was nicht wahr wäre. Und irgendjemand hätte gesagt, Petrus, du horch mal, du hast gelogen. Lügen kommen immer alle auf, eines Tages. Aber sie sind alle als Märtyrer, sie sind sogar im Tod, sogar freudig im Tod gegangen zu ihrem Heiland, der lebt. Also die Jünger, weißt du, sie waren alle entsetzt vor der Auferstehung. Sie hatten selbst keine Ahnung von der Auferstehung. Der Herr hat sie vorbereitet auf die Auferstehung, aber sie haben nicht kapiert, was es ist. Sowas haben sie noch nie erlebt. Und sie hatten keine Ahnung. Also sie waren Unverständnis und ich denke schon allein die Emmaus-Jünger, ja, wir dachten und dann, wir sind so erschüttert worden, was uns ein paar Weiber da erzählt haben. Er wäre auferstanden. Dieses Gerücht. Und er wäre Petrus erschienen. Also wir wissen nicht mal, was wahr ist oder nicht. Also die können es meines Erachtens auch nicht, die zwei, die nach Emmaus gelaufen sind, gewesen sein. Erstens, sie waren durch die Kreuzigung so überfordert. Sie hatten so viel Angst. Sie waren unmächtig. Und dann übrigens, das waren alles Galiläer. Die hatten keine Ahnung von Jerusalem. Die waren nur Pilger dort. Also diese Argumente, seine Leiche wäre geklaut worden von seinen Jüngern. Und wo sollen sie verstecken? Die kennen ja niemand hier. Wenn du hier heute jemanden in den Untergrund bringen möchtest oder verstecken möchtest, du musst jemanden kennen, also einen geheimen Platz haben. Aber die kann, und so Leiche damals, die technischen Mittel, verstehst du, mit ihrem Eselkarren da, die Leiche da, auf dem Eselkarren oder sonst irgendwo transportieren, weißt du, stell dir was nur vor. Und das ändert auch nichts, dass dann Frauen erzählen, der wäre auferstanden und berichten, und ihnen schien, so heißt es hier, alles wie ein Geschwätz. Sie waren selbst voller Trauer. Also in solch einer Situation zettelt niemand einen Betrug an und setzt sich mit der Leiche auseinander. Und wenn sie doch das taten, warum litten sie nachher später alles als Märtyrer? Warum ließen sie sich auspeitschen? Warum wurden sie dann bedroht? Sogar ein paar Monate oder Wochen später nach der Heilung des Lahmen, Petrus und Johannes, sie wurden ausgepeitscht und man hat sie bedroht, nichts mehr von diesem Jesus zu sagen, dass er lebt. Sagt, was er wollt, aber nichts von diesem Jesus. Also schon da hätten sie das alles unter dem Tisch fallen lassen können. Wir können nicht mehr lassen von dem, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Und dann die ersten Christen, das waren alles Zeugen der Auferstehung, haben enorm viel gelitten, also sogar als Märtyrer. Also, wenn sie einem Bluff aufgesessen wären, auf eine selbsterdachte Lüge, also Christus muss letztendlich auferstanden sein, wirklich auferstanden sein, Denn mehrere Jahre später schreibt Petrus, der so viel Dummheiten gemacht hat vor der Kreuzigung, da dem Malchus das Ohr abgehauen hat und davongelaufen ist, den Herrn sogar verleugnet hat. Dieser Petrus schreibt in 2. Petrus Kapitel 1, Vers 16, denn wir sind nicht irgendwelchen klug ausgedachten Geschichten, Legenden, Sagen gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft von Jesus Christus, unserem Herrn, verkündigten, sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Also Petrus, er kann die Leiche nicht geklaut haben. Und der Bruder Jakobus auch nicht. Ostern, Auferstehung Jesu, das sind keine klugen Fabeln, das ist Frühling und keine Fabel. Da steht was auf, da pulsiert, da schlägt was. Weißt du, nur Leute, die so wie Maulwürfe noch in ihrem Loch sitzen und Winterschlaf machen, die sagen, was soll das alles? Die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung, was draußen passiert ist. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in Jerusalem in den letzten paar Tagen passiert ist? Draußen ist Frühling, Leute. Genau das Gleiche ist hier in der Gemeinde. Frühling ist angebrochen. Der Herr lebt. Er lebt wahrhaftig. Wir sehen die Kraft in der Natur draußen und du siehst die Kraft auch heute, wie Gott Menschen berührt, heilt, aufrichtet, stärkt, durchbringt, durchträgt. Die haben doch keine Ahnung. Sie leben noch in einer kleinen Schachtel da von Dogmatik und Vorurteile. Wir feiern Ostern und denken an diesen Sieg von damals. Weißt du, Jesus hat nicht nur gelitten, er hat gesiegt. Er hat nicht nur gelitten, er ist nicht nur Dulder gewesen, er ist der Kämpfer und der Sieger. Also nicht nur dulden, also er hat geduldet, der arme Mann, was der alles ertragen musste. Er hat gesiegt, er ist voll in die Bresche gesprungen, er ist voll in die Hölle gestiegen, er ist voll in den Sumpf gestiegen, er hat hineingewagt unter Dämonen und er ging durch sie mitten hindurch, wie in Nazareth. Die wollten ihn umbringen. Schon, da ist schon Kreuz und Auferstehung vorgeschattet. Und er ging mitten durch sie hindurch. Sie konnten ihn nicht den Abhang hinunterstürzen. Sie konnten ihn nicht in die Hölle behalten. Er ging durch sie mitten hindurch. Weißt du, wir können so schön die Passionsgeschichte spielen. Aber es ist interessant. Die meisten Passionsgeschichten, die gehen bis Golgatha. Dann hört die Leidenszeit auf. Auferstehung kannst du nicht spielen. Jemand hat einmal gesagt, wenn du eine neue Religion gründen möchtest, und es gibt ja so viele Religionsstifter, ob es Jehovas Zeugen, Mormonen oder sonst. Wenn du eine neue Religion gründen möchtest, dann musst du Folgendes machen. Du musst dich kreuzigen und auferstehen. Dann hast du eine neue Religion. Und bisher hat noch niemand geschaffen, dass er sich kreuzigen lässt und wieder aufersteht. Und das ist das einzige Wahre, was uns von allen Religionen unterscheidet. Von Juden, Hindus, Buddhisten, Moslems. Wir haben einen Erlöser. Der hat uns erlöst. Du hast einen Erlöser. Das unterscheidet dich von allen Religionen, allen Bekenntnissen. Das unterscheidet dich von der Esoterik und New Age. Wir haben einen Erlöser. Ich muss mich nicht an die Haare nehmen und mich selbst erlösen. Er ist für mich aus dem Grab gestiegen und er sagt, Matthäus, kommst du her. Er steht auf dem Thron des Vaters, vertritt uns dort, hat die ganze Drecksarbeit allein gemacht, die Kälte allein getreten, wie es in der Bibel heißt. Der Auferstandene beschäftigt sich nicht mehr mit dem alten Müll. Und ich komme jetzt auf eine Sache, das Grab ist leer, aber noch nicht ganz. Ist halt rein, um des Wortes willen. Und so weiter. Jetzt, wir müssen nur noch ein bisschen Staub von den Füßen abputzen, deshalb haben wir auch diese Tage. Das gehört alles so dazu, Fußwaschung gemacht. Jetzt segnen wir andere, ermutigen andere. Jetzt erzählen wir den Brüdern, er ist auferstanden. Und überall, wo du hinkommst, du solltest sagen, es ist Ostern. Bring diese Osterbotschaft weiter. Weißt du, ich bin so ergriffen, ich war so fasziniert. Hier, ich will euch einen neuen geistlichen Frühling schenken. Ihr habt ja das alles ein bisschen so einfließen lassen. Das, was ich an jedem Ostermorgen angefangen habe, das will ich bei euch zur Vollendung bringen. So wie ich damals das verschlossene und versiegelte Grab überwunden habe und durch verschlossene Türen meine Jünger aufsuchte, so machtvoll, ich euch, so will ich auch euch besuchen und zu euch kommen. Ich will all meine entmutigten Jünger wieder aufrichten und sie wieder ganz neu belehren und sie wieder eine neue Sendung, die ich vom Vater bekommen habe, auch sie übertragen, diese meine neue Sendung. Vergesst euer Versagen, vergesst eure Schuld und alles, was irgendwann einmal in deinem Leben vorgefallen ist. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Durch mein vollbrachtes Werk ist deine ganze negative Vergangenheit entsorgt. Deine ganze negative Vergangenheit ist entsorgt. Der ganze Müll ist entsorgt. Jetzt seid ihr an der Reihe, meine Werke zu tun. So vergebt jetzt einander, ermutigt euch gegenseitig, dient einander und nehmt euch einander an, wie ich euch angenommen habe. Ich habe damals Petrus, als er versagt hat, vergeben und dabei ihm alles wieder gut gemacht. Und so tue ich jetzt auch bei euch. Das ist Ostern für mich. Das war diese Osterbotschaft, die mich fasziniert hat. Und dann weiter. Du musst über deine Vergangenheit und deine Fehler nicht mehr verzweifeln. Stehe auf. Die Zeit der Gnade ist angebrochen. Die Zeit der Gnade ist angebrochen. Und dann weiter. Zu deiner Heilung und Wiederherstellung ist schon lange alles da. Deine Wunden sind schon längst geheilt. Du musst nur den alten Verband und den Gips entfernen. Das ist dein Problem. In meine Wunden bist du vollkommen geheilt, spricht der Herr. Befreie dich von deinen alten Vorstellungen, von den Eindrücken und Ansichten. Ich bin auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und dann hat der Herr mir weiter gesagt, jetzt ist die Zeit, jetzt ist für dich eine neue Zeit angebrochen. Du sollst ab jetzt ein anderes Bild von mir, von der Welt und von dir selber haben. Das erste ist vergangen und gehört schon längst der Vergangenheit an. Es gibt kein Zurück mehr. Die Uhr kann nicht mehr zurückgedreht werden. Du kannst deine Vergangenheit dir nicht mehr abholen. Die Sünden sind vergeben. Und wenn du gesagt hast, Jesus, vergib mir meine Sünden, dann musst du suchen, wo sind die Sünden? Die Sünden sind ausgelöscht. Die können nicht mehr regeneriert werden oder wieder aufgemöbelt werden oder wieder hervorgeholt werden. Sind vergeben. Die Zeit, die Uhr kannst du nicht mehr zurückdrehen. Es gibt neue Zeit. Dann weiter. Das erste ist vergangen und gehört schon längst der Vergangenheit. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt erfüllt sich mein Plan und mein Wille. Ostern. Jetzt erfüllt sich Gottes Plan und Gottes Wille. Ob das jemand passt oder nicht passt. Ob es jemand glaubt oder nicht glaubt. Es wird so passieren, wie Gottes will. Dein Wille geschieht jetzt auf Erden. Niemand kann mich mehr daran hindern, dich zu heilen, dich zu befreien, dich wiederherzustellen und meinen Plan durch dich zu verwirklichen. Seitdem ich auferstanden bin, läuft ein neues Programm ab. Oh, wow. Da habe ich gedacht, Gott, das ist doch stark. Jetzt läuft in meinem Leben ein neues Programm ab. Und jetzt wird gelebt, geglaubt und gedient. Und ich selbst löse all die alten Verträge ein, die ich den Vätern des Glaubens, Abraham, Isaac und Jakob, Moses und Josua und den Propheten und den Aposteln und den Evangelisten gegeben habe. Jetzt löse ich all die alten Verträge ein, die Gott und die ganzen Versprechungen ein. Gott löst all diese Verträge der Urzeit, der Noah gegeben hat. Jetzt löst er bei dir ein, die alten Verträge der Vergangenheit, die ich geschlossen habe. Sie gelten ausnahmslos auch für dich. Und sollen von nun an dein ganzes Leben bestimmen. Ich selbst sorge in meiner ganzen Macht dafür, dass alles, was ich einst den Menschen des Glaubens versprochen habe, auch bei dir sichtbar wird und zur Anwendung kommt. Vertraue mir, spricht der Herr. Du musst jetzt nur noch dem Auferstandenen vertrauen. Sag's den Brüdern, sag's den Schwestern, sag's den Jungen, sag's den Alten. Jesus lebt. Halleluja. Jesus lebt. Grüße sie alles. Sag, Jesus lebt. Maranatha. Vor Jahren hat ein Pastor aus Madras mich angerufen, hat mich so erschreckt. Also er hat früh angerufen und dann, er wollte mir nur was Gutes wünschen und sagt, Halleluja! Preis dem Herrn! Jesus lebt! Ich bin am Telefon, da brüllt er so rein, Halleluja! Jesus lebt! Jesus auferstanden! Also, ja, ich glaub's. Das hat mich in meiner Andacht gestört. Halleluja, Jesus lebt, Jesus auferstanden. Und grüßt mich von Indien. Und wir sollen uns einander grüßen. Er lebt, er lebt, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. Für alle Zeit, er lebt. Jetzt segnen wir uns gegenseitig und rufen einander zu. Jesus lebt, lass den Kopf nicht hängen. Weine nicht mehr länger, Frau oder Mann. Weine nicht mehr länger. Jetzt lebt. Jetzt müssen wir andere aufmuntern. Das Leben geht weiter. Sag's dem Petrus. Sag's den Brüdern. Sage seinen Verwandten. Sage seinen Freunden. Sage seinen Nachbarn. Geht und holt sie aus der Verzweiflung raus, aus der Resignation. Stellt sie wieder auf die Beine. Jesus lebt. Schäm dich, dass du da vegetierst. Sag ihm so richtig unter die Arme greifen. Jesus lebt und weil er lebt, sollst du auch leben. Das gilt eine andere Zeit, ein anderes Gesetz. Geht und sagt es denen, die ohne Hoffnung sind. Und da gibt es eine ganze Menge. Geht und sagt es allen weiter. Jesus hat den Tod und alles, was damit zusammenhängt. Dazu gehört auch Krankheit, weil die meisten Leute sterben an irgendeiner Krankheit. So, Krankheit gehört dazu, Mangel gehört dazu, Probleme gehören dazu. Dann der Teufel und die Hölle, die sind besiegt. Bisher war die Menschheit unfähig, sich zu erlösen und den Kampf gegen die Natur anzugehen. Sie waren unfähig. Du kannst ein bisschen so Blümchen da warm halten und dann aufpäppeln und sagen, komm Pflänzchen, wachse. Aber jetzt hier die ganze Natur, plötzlich steht die ganze Natur auf. Das ist eine, da muss ein großer, mächtiger Schöpfer dahinter stehen. Bisher war das alles ein ungleicher Kampf. Du schwaches Menschlein, so ein Zwerg gegen die Goliaths und Riesen dieser Welt. Aber Jesus hat diesen Kampf aufgenommen und hat dem Tod die Macht genommen. Den Stürmen widerstanden, schweig und sei still. Er trat den Besessenen gegenüber, wo niemand binden konnte. Jesus kann es. Sein Tod bewegte die Natur, sprengte das versiegelte Grab. Licht kam in die Finsternis hinein, was es auch immer heißt. Der Vorhang im Tempel zerriss, Tote standen wieder auf und wurden sogar in Jerusalem gesehen. Also es muss auch eine merkwürdige Sache gewesen sein. Plötzlich wurden Heilige überall in der Stadt gesehen. Die sind durch Jerusalem gepilgert. Noch einmal die alten Städten angeguckt, was da alles so passiert ist. In 1. Petrus Kapitel 3, Vers 13, Vers 18 bis 19, der Gerechte ist für die Ungerechten gestorben, dem Fleisch nach wurde er getötet, dem Geist nach wurde er lebendig gemacht, und so ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihnen gepredigt. Er hat die Mächte der Unterwelt überwältigt, er hat den Tod überwältigt, er hat den Aufenthaltsort der Toten überwältigt. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle an sich gerissen und sagt, gib her, Satan, du hast jetzt keine Macht und du gehst rein, und hat ihn zugemacht und eingesperrt in den Abgrund. Heute hat er die Schlüssel des Todes und er lässt den Teufel nicht raus, solange du noch hier auf dieser Welt bist. In Kolosser Kapitel 1, Vers 13, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Er hat es getan. 1. Korinther 15, 26. Er ist der letzte Feind der Tod, der entmachtet wurde. Und Jesus hat dem Tod die Macht genommen und hat den Tod zertreten und hat ihn unter deine Füße gelegt und sagt, so steh jetzt drüber. In Offenbarung Kapitel 20, Vers 13. Das ist alles schon geschehen, Leute. Es sind schon vor 2000 Jahren diese Worte gesprochen worden. Der Tod und die Unterwelt gaben die Toten heraus. Das Meer gab die Toten heraus und so weiter. Durch die Auferstehung Jesu ist die Hölle leer. Also das Kreuz ist leer, die Hölle ist leer. Die Unterwelt muss die Toten hergeben, die Gottesferne muss die Toten hergeben. Petrus sagt, Gott hat ihn, Jesus, von den Wehen des Todes auferweckt. Und denn es war unmöglich, dass der Tod ihn festhalten konnte. Zitiert aus dem Psalm 16, Vers 8. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten, selbst wenn sie es so gerne gewollt hätten, konnte nicht festhalten. Und dann Apostelgeschichte 2, 26, 27 und Vers 31. Freut euch! Mein Herz freut sich und verlockt meine Zunge, auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen, denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deine Frommen die Verwesung sehen. Du gibst mich nicht der Unterwelt preis. Du gibst mich nicht der Unterwelt preis, nicht mehr, das geht nicht mehr. Ostern ist seine Entscheidungsstunde gewesen. Da sind die Würfel gefallen. Dein Ausgeliefertsein hat ein Ende seit der Auferstehung Jesu. Deine Hoffnungslosigkeit hat ein Ende. Deine Verwesung hat ein Ende. Du bleibst nicht in der Unterwelt. Du bleibst nicht in der Gottesferne. Gott arbeitet an dir und er zieht und er lockt dich. Ostern ist ein gewaltiges Natur- und Geistesereignis gleichzeitig. Da verdichtet sich das Göttliche, das Himmlische und Geistliche. Das ist Ostern. Er lebt. Er lebt. Und das ist göttliches Timing, dass gerade Ostern und Frühling zusammenfällt und Weihnachten und Pfingsten, alles so zusammenfällt. Jesus lebt. Das gibt dir ein neues Lebensgefühl. Die Osteruhr tickt. Und bald werde ich auferstehen. Und bald werde ich dort sein mit meinem Leib. Du wirst mit deinem vollendeten, vollkommenen Leib, mit Zähnen, mit klaren Augen, mit guten Ohren, mit beiden Füßen, mit deiner Hand. Du wirst vollkommen sein. Das wird alles da sein. Deine Hand, da werden die Finger plötzlich wachsen, mein Bruder. Du wirst deine Finger wiederkriegen. Und du wirst nicht mehr auf einem Fuß stehen, vielleicht wenn du deinen Fuß verloren hast. Wir werden alle vollkommen und verherrlich vor Jesus stehen. Das ist fantastisch. Kannst nicht fassen. Ich kann es nicht fassen, auf jeden Fall. Der Teufel kann Ostern nicht verhindern. Er wollte so gerne das Grab bewachen lassen, dass der ja nicht rauskommt. Aber dann geschah ein großes Beben und Soldaten liegen auf die Nase und schreien selbst um Hilfe und rennen und müssen weglaufen. Lüge kann das Ostergeheimnis nicht aufhalten. Die Klugen können es nicht aufhalten mit ihrer Weisheit. Dass sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. In der unterirdischen, in der unsichtbaren Welt ist etwas Großes geschehen. Und das ist ohne Umkehr. Ohne Umkehr, ohne Umkehr, ohne Umkehr. Der Herr ist auferstanden. Und dann ruft die Gemeinde, er ist wahrhaftig auferstanden. Nicht nur, dass der Herr auferstanden ist, er ist wahrhaftig auferstanden. Seitdem bebt die ganze Welt, die Hölle zittert, verschieben sich die Kontinente, verschieben sich die Situationen. Da tut sich etwas auf der Welt, seit Jesus auferstanden ist. Durch die Auferstehung begann ein ganz neues Zeitalter, große Veränderungen finden statt. Und weißt, die Bibel sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Seit der Auferstehung ist die Welt total anders. Da erfüllt sich der göttliche Plan. Da verändert sich die Welt, da verwirklicht sich deine Erlösung, die Welterlösung sogar. Das ist so eine Machtdemonstration Gottes, so wie der Frühling draußen. So, es kommt, was kommen muss. Und es kann nicht zurückgehalten werden. Und es kommt in deinem Leben das, was kommen muss, von Gott aus gesehen. Es kommt, was kommen muss, damit du geheiligt, gereinigt, vollendet wirst, verändert wirst. Ein neues Denken kommt auf. Eine starke Machtdemonstration Gottes. Und du kannst nur sagen, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Es kommt, wie es kommen muss. Seit Ostern verwirklicht sich Gott, setzt sich durch, setzt sich die Ewigkeit und die Zukunft durch. Seit Ostern läuft ein neuer Film, ein neues Programm in deinem Leben. Sitzt im neuen Kino. Ich bin und ihr sollt es auch sein. Das ist Ostern. Seit Ostern steht das Leben vor dir, dieser große Umbruch, eine andere Welt. Seit Ostern darfst du anders denken, anders fühlen, einen anderen Weg gehen. Seitdem die Jünger, die Emmausbrüder begriffen haben, er ist auferstanden, tu die Ranten, was das Zeug hielt, dass sie noch vor Sonnenuntergang nach Jerusalem kommen. Seit Ostern hast du eine andere Vergangenheit. Seit Ostern hast du eine andere Geschichte, eine andere Einstellung. Aber seit Ostern hast du auch neue Feinde. Auch das muss ich sagen. Seit Ostern hast du Leute, die sagen, das ist nicht wahr, das ist nicht möglich, das kann nicht sein. Aber was soll's, seit Ostern geht's aufwärts mit dir. Du hast dein Ostern erlebt, dein Ostererlebnis. Und die Frage ist, hast du dein Ostererlebnis schon gehabt? Seit Ostern scheint für dich die Sonne. Seit Ostern ist für dich das Grab leer. Seit Ostern hast du einen lebendigen Heiland. Wenn man sagt, das Grab ist leer, liest Johannes 20, Vers 5 bis 6, da muss ich jetzt meine Predigt widerrufen. Und ich widerrufe meine Predigt. Das Grab ist leer, denn wenn ich Johannes 20, Vers 5 bis 6 lese, muss ich meine Predigt widerrufen. Es ist nicht leer. Dort im Grab findet Johannes, natürlich, unser Bruder Petrus ist Stolpatsch. Der springt im Grab. Johannes schaut nur rein. Der Petrus ist so, also er will genau wissen, ob das leer ist oder nicht. Und sieht, wo er ihn hingelegt hat. Also Johannes schaut nur rein, er ist also sehr feinfühlig, gebildet natürlich. Petrus nicht so gebildet, war ja nur ein einfacher Fischer. Und er springt in den Grab und guckt. Und was sehen die beide, was sind sie, was erblicken die? Achtet auf das, was Johannes hier berichtet, weil er selbst gesehen hat. Johannes 20, Vers 5 bis 6. Dass es nicht wahr ist, was der Matthäus jetzt gepredigt hat. Das Grab ist leer. Ich korrigiere mich und ich korrigiere mich gerne. Dort liegen diese Leinentücher, Leichentücher, blutverschmiert. Das eine, Schweiß, von Schweiß geprägt, vom das Gesichtstuch. Da liegt noch was. Dort liegen die alten Leinentücher, die Todestücher. Dort liegen die verfluchten Leichentücher. Lass mich mal das so sagen. Dort liegen was der Tod festgehalten hat oder was den Toten festgehalten hat. Ich würde, für uns Deutsche würde ich sagen, dort liegt dein Sarg. Dort liegt noch unser Sarg. Deck und der Sargdeckel obendrauf. Dort liegt dein Sarg. Dort liegen die Fesseln, die Welt, hier deine Welt gebunden haben. Dort liegen die menschlichen Sünden, sündigen Lumpen. Und es ist gut so, dass sie dort liegen. Ich bin Gott dankbar, dass die dort liegen, dass Jesus die Lumpen nicht mitgenommen hat. Die Leinentücher. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und die Lumpen, die Grabtücher liegen dort. Wenn wir eins auferstehen, Bruder, Schwester, deine Klamotten lässt du da. Deinen Mist lässt du da. Dein altes Leben lässt du da. Und weißt du, das Erstaunliche ist, dass alles schön sauber geordnet. Kein Chaos. Du lässt alles Negative da. Die ganze fromme Verpackung. Alles, was menschlich gewirkt und nicht gewirkt ist, lässt du da. Die ganzen frommen Rituale, Reliquien und Relikte, die bleiben hier zurück. Schön geordnet. Das kommt auf die Seite, das kommt auf der Seite. Schafe von Böcken werden getrennt. Du lässt den ganzen irdischen Schrott hier. Das brauchst du drüben nicht mehr im anderen Leben, in unserem in dem neuen Leben. Diese bleiben ganz schön lieb verpackt, getrennt, sauber geordnet. Also das ist für mich so eine Botschaft, als ich hier an diesem leeren Grab rummachte, so eine gewaltige Botschaft. Alle, meine ganze Vergangenheit, wenn ich auferstehe, ist alles sauber, ordentlich geregelt, was sogar meine Rechnungen bezahlt. Sogar meine Untaten Gute getan. In diesem Haus ist Heil widerfahren. In diesem Grab ist Heil widerfahren. Eine kleine Geschichte. Ihr glaubt, das war unter dem König Edward in England. Der König ist irgendwie, ja, hat einen guten Tag gehabt, ist durch die Stadt gegangen und hat einen gut aussehenden Bettler, aber Bettler auf der Straße gesehen und sagt, guck mal, du bettelst hier um Geld. Ich hätte Arbeit für dich. Komm, möchtest du nicht für mich arbeiten? Und hat diesen Bettler eingestellt als Schatzverwalter. Und es ging viele Jahre, das war so gut, dieser Schatzverwalter hat sein Geschäft gut gemacht, er war kein Bettler mehr, sauber angezogen, adrett. Und der König war sehr zufrieden mit ihm, aber der hat plötzlich einige Neider gehabt. Und die haben gesagt, König, Majestät, mit deinem Schatzmeister stimmt was nicht. Jede Woche ein-, zweimal geht er ins Schatzhaus, wir haben ihn beobachtet, und macht sich an eine alte Truhe, Holztruhe ran, macht die auf und versucht sie aufzumachen und macht sie wieder zu. Mit dem stimmt was nicht. Dann sagt der König, wir werden ihn beobachten. Und dann haben sie Spione hingestellt, als dieser Schatzmeister wieder ins Schatzhaus geht, wo er die ganzen Schätze, das Geld, die Juwelen unter sich hat. Und dann geht er tatsächlich wieder an eine alte Schatztruhe, die auch unten steht, und macht sie ran, macht auf, guckt rein, langt rein, wühlt ein bisschen rum und macht wieder zu und schließt es wieder zu. Dann sagt der König, stellt ihn, sagt, Butler, was machst denn du da? Oh, sagt der Majestät, tut mir leid. Wissen Sie, ich bin so dankbar, dass ich bei Ihnen dienen darf, dass ich Ihr Schatzmeister bin, dass Sie mich eingestellt haben, dass Sie mich angenommen haben. Ich bin so dankbar, Majestät. Aber ich gehe jedes Mal zu dieser Truhe, ein- bis zweimal in der Woche, und da unten lagen nur seine alten Bettlerlumpen. Und ich will sehen, und einfach, ich schätze, dort liegen meine Bettlerlumpen. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt hier dienen darf. Und ich will, Majestät, ich kann Ihnen nicht genug danken für die Gnade, die Sie mir gewährt haben. Aber ich vergewissere mich immer, und es hält mich immer demütig. Ich sehe meine alten Lumpen, Bettlerlumpen, die ich einst auf der Straße gehabt habe, da wo Sie mich gesehen haben, und Sie sagen, meine Bettlerlumpen. Weißt du, wenn du ins Grab reinschaust, was siehst du? Die Leichentücher. Die Leichentücher, deine Leichentücher. Da stehen noch deine Nachrufe. So die ganzen Kerzen und so weiter, dass du siehst noch, das ist das alte Leben. Und es ist gut manchmal, wenn wir unsere alten Lumpen mal angucken. Das ist die Gnade Gottes. Majestät, Majestät, ich danke Ihnen. Und der König, der war so ergriffen und sagte, du bleibst mein Schatzmeister. Du bleibst mein Schatz, weil du dich dessen bewusst bist, wo du herkommst, was du warst, was dir einmal geschehen, was dir einmal widerfahren ist. Das ist Gnade. Und heute Morgen, schau in deine Holzkiste rein, schau in deinen Sarg hinein, schau in die Gruft hinein, was liegt dort? Schweißtücher, sauber geordnet, diese Lumpen und guck mal, ob es noch deine Lumpen sind, deine Fetzen, deine Bettlerklamotten. Gott hat uns vergeben. Und Majestät, ich habe Gnade bei Ihnen gefunden und ich bin so dankbar für diese Gnade. Ostern, werde dankbar für das leere Grab, aber auch das, was noch drin ist, von deinem alten Wesen, von deiner alten Natur. Er lebt, mein Jesus, ja, er lebt. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken. Und vielleicht bückst du dich mal in deine alte Truhe, in diese, auch wenn die Neider da sind, wenn die zugucken, was machst du? Ich will wissen. Das ist das, wo Gott mich befreit hatte, wovon mich Gott erlöst hat, wovon er mir neues Leben geschenkt hat. Ich will Gott danken. Und wir wollen heute Gott danken für diese große Sache der Erlösung. Vater, ich preise dich für Jesus und ich danke, dass ich heute Morgen einen lebendigen Heiland habe. Die Leute können sagen und machen, was sie wollen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Jesus, und weil du lebst, werde ich auch morgen und übermorgen und in alle Ewigkeit leben. Und niemand kann mich mehr vom Leben trennen. Es ist Frühling. Es ist Frühling in der Natur, aber es ist Frühling bei mir. Halleluja. Es ist Frühling in meinem Leben gekommen. Seit Golgatha, seitdem ich gesehen habe, wie Jesus mich aus der Hölle errettet. Und er hat mich aus der Hölle. Er hat dich aus der Hölle errettet. Wir waren alle schon dort verdammt, verurteilt. Das Todesurteil stand über uns schon geschrieben. Für uns gab es kein Entrinnen. Der Teufel hat uns fest eingeschlossen in die Hölle. Und da kommt keiner mehr raus. Gestern habe ich gesagt, der Teufel hat den triumphiert aus der Jesaja-Text. Und da kommt keiner mehr raus und keiner kam raus. Und die Menschen, die zedern in Libanon, waren traurig. Keiner kommt mehr zu uns zurück. Keiner. Also auf die Friedhofsbäume zedern und so weiter. Da kommt keiner mehr zurück, weil der Teufel sie fest verschlossen hat. Und du lagst sicher und du lagst dort in Frieden und du sagtest, keiner wird mir mehr entrinnen. Und dann kam der Sohn Gottes. Und dann ging er durch die Hölle durch. Raus, 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 raus mit euch. Alle raus aus der Hölle. In der Hölle hast du nichts zu suchen. Und ich bin so froh, dass er mich rausgeholt hat. Und mancher hat noch gezögert, und hat noch wie die Engel bei Sodom und Gomorra am Kragen genommen und rausgezerrt. Da bleibt keiner, keine Klaue bleibt zurück, Brüder und Schwestern. Er ist auferstanden und nur noch die Leinentücher bleiben da. Nur noch die Leichentücher. Halleluja, preis Gott. Herr, wir strecken noch die Hände und beten diesen Champion und preisen diesen großen Helden Gottes, diesen Kämpfer von Golgatha und diesen Herrn, der am Ostermorgen auferstand. Es ist der Herr, es ist der Herr, haben die Leute gesagt. Nach Ostern kann man sagen, es ist der Herr. Es ist der Herr, der alles in der Hand hat, der alle Gewalt hat im Himmel und auf Erden. Es ist der Herr. Es ist der Herr, der auch über dein Leben heute triumphiert. Und Vater, ich danke dir für diese Lumpen, dass sie im Grab so schön verarbeitet sind, getrennt sind. Da, wo sie hingehören, da kommt alles an dem Platz, wo das hingehört. Vater, ich danke dir, dass meine Vergangenheit, meine Geschichte, meine Krankheit, mein Drama, meine Tragödie, meine Traumas, alle dort hinkommen und so geordnet sind, dass es mir nicht mehr zu schaffen macht. Und dass niemand entsetzt und sagt, wie ist der von dieser Welt gegangen oder aus dieser Welt gegangen. Nein, da ist alles sauber und ordentlich. Da ist alles quitt gemacht worden. Halleluja. Vater, ich danke dir dafür. Und ich preise dich. Amen.